Nicht wüscht. Das ist der Podcast von Hans-Jürg Zink zu seinem Mundart-Roman «Tüet nicht wüscht, eine Gimmerliebe von seiner Zeit, das Gäbige am Thunersee». Erschienen 2023 im Neptun Verlag Bern. Das Klavierintro ist von Edwin Peter. Lesen tut der Hans-Jürg Zink.
Folge 11, Kapitel 13, ein Sädel. Was kann ich für die Heimat tun, bevor ich geh im Grabe ruhn? Was geb ich, das dem Tod entflieht? Vielleicht ein Wort, vielleicht ein Lied, ein kleines, stilles Leuchten. Konrad Ferdinand Meyer. Von Hand hat er die Versen ab Tafeln geschrieben, der Bucke. Huber Eschi hat schon am Morgen in der Mattstunde gesagt, ich habe im Gefühl, heute gibt's ein Sädel. Auf gut Deutsch ein Aufsatz. Beim Dr. Strauss, beim Georg Wilhelm. Und Schül hat nur gemacht, mein schönstes Ferienerlebnis. Und alles hat grinset. Und prompt geht nach der grossen Pause Klassenzimmertür vor Sekunden an auf, am Bucke sie Haken an sich sticht dem Lehrerpult zu, die Rasierwasserfahne weit über die Pultreihe ein, und da steht er, mit seiner schwarz-grau melierten Wellenfriese und seinem Tweed-Kostüm mit Gilet in modischen Herbstfarben und assortierter Krawatte. Nehmen Sie Aufsatzheft und Schreibzeug zur Hand. Unser heutiges Thema ist folgendes. Und kurz darauf ist in Bucke's attraktiv geschwungener, knapp lesbarer Handschrift das Meier-Zitat an die Tafel gestanden. Schon eine Viertelstunde vorbei und Schül hat noch keine gute Idee. Was der Bucke erwartet, ist ihm schon klar. Das ist ein Patriot, aber einer von der liberalen Sorte. Der findet Heimat etwas Positives. Der will scheint es weitermachen, sagen sie. Weil an die Uni die Professur anstreben. Aber nicht nur der, da im Militär hat es hoch im Grind. Major im Generalstab ist es schon. Demnächst kann er die zweite Nudel an den Hut stecken. Der ist der Oberstleutnant Schwanderfrodi, was nur zum Füsilierwachmeister gebrungen hat, tut ihn bewundern, allerdings nicht beneiden. Er selber hat nie ein Offizier werden, sagt er Albe. Aber er find's schön, wenn es unter den Höheren auch noch ein paar Gescheide hat. Sonst käme es nicht gut mit unserer Armee. Aber jetzt zu diesem Thema, überlegt Schül. Was erwartet der Strauss und was haben wir vom Meier gelesen? Vom Konrad Ferdinand, dem Zürcher Patrizier. Der Schuss von der Kanzel. Ein lustiges, aber harmloses Geschichtli aus tiefster Vergangenheit. Und dann kennt er noch die Füße im Feuer. Haben sie mal noch beim Pudding durchgenommen. Der Urs, der Streber, hat das lange Poem auswendig gelernt, für einen Pudding Eindruck zu machen. Und hat es dann auch gerade am Schluss 4 vor 8. Klasse dürfen müssen aufsagen. Schül sind sich nur noch an Schlusssatz. Mein ist die Rache, redet Gott. Tönt nach altem Testament, fängt Schül. Ist auch nicht mein Fall. Aber vielleicht sollte ich jetzt langsam ein Aufsatzkonzept, wie das so schön heisst, entwickeln, statt mir Gedanken zum FC Meier zu machen. Das Thema ist ja da vorne der Text, mehr braucht es nicht, weitere Kenntnisse sind gar nicht erwünscht, hat der Bucke selber gesagt. Alles, was sie brauchen, steht hier an der Tafel. Offenbar redet da an der Tafel einer, der meint, ein Lied oder ein Gedicht schreiben sie eine Tat oder erst noch eine für das Vaterland, wie die Patrioten der Heimat sagen. Aber geht es ihm denn nicht viel mehr darum, etwas zu hinterlassen, wo ihn selber überlebt, ein Werk, etwas, wo man später nach seinem Tod in einem Dünndruckband lesen kann. Schülschwanders gesammelte Werke, schießt es ihm durch den Kopf. Er muss innerlich grinsen. Hey, aber jetzt im Ernst. Wäre das Schreiben von Liedern oder Gedichten etwas für die Heimat? Braucht die Heimat nicht eher eine starke Armee mit besseren Flügern wie der P-16?
Rufst du mein Vaterland?
Tönt sitzen sie im inneren Ohr. Einer wie der Strauss, Major im Generalstab, muss ja ans Vaterland glauben, aber Moment, der Bucke ist ja auch Deutschlehrer, schreibt vielleicht heimlich selber Gedicht oder Novellen wie der C.F. Meyer. An was glaubt der recht jetzt mehr? Das müsste man wissen, denkt Schüll und notiert auf seinem Skizzenblatt endlich sein Titel. Weil, das muss er haben. Sobald er einen Titel hat, der zu brauchen ist, läuft das Schreiben von ihm selber. Notizen machen und Stichwörter in eine Reihenfolge bringen, ist nicht so sein Ding. Findet er nicht gäbig. Darum schreibt er entschlossen und zuversichtlich in sein Aufsatzheft auf die nächste leere Seite: Braucht die Schweiz noch Dichter? Natürlich mit einem dicken Fragezeichen hinten dran. Schüll hat im Sinn, beim Meier anzufangen, wo schöne, aber wenig wirksame Gedichte und Novellen geschrieben haben. Aber die Schönheit, sie geben das, was leuchtet, ist still und bescheiden wie die Berge im Abendrot. Und Schüll besinnt sich, was der Ruth ihres Deutschbächli, die Fräulein Dr. Bach, über Jeremias Gotthelf erzählt hat. Wie der den Bauern hat das Mösch putzt und der Obrigkeit noch viel mehr. Und dann haben sie doch im Frühling beim Bugge als erste Lektüre am Keller Gottes ins Kleider machen Leute gelesen. Und schnell hat er beieinander gehabt, die Schweiz brauche ich mehr Gottfried Keller und mehr Gotthelf und weniger Meier. Und vom Gotthelf ist ihm das Zitat «Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland» eingefallen. Und das Leuchten hat es nicht getäuscht. Sei Emu denn nicht so ein Stils wie das von Meier? Nein, das zündet dann überall Berge nach. Und schon gleich war er beim Dürrematt, dem sie alte Dame. Sie sind ja zu New York und zu Moskau aufgeführt worden, haben also ihre ganze Welt herumgeleuchtet, nicht nur in der Schweiz. Oder Homofaber vom Frisch, genau gleich. Und das spiele ja dann auch noch ihre ganze Welt. Sättige Dichter brauche ich die Schweiz. Und sie haben sie zum Glück gekommen. Sättige, die kräftig leuchten, nicht nur still. Sättig, die sich einmischen in die Politik, die die Leute aufgusseln und zum Nachdenken bringen. Und er streicht der erste Titel durch und schreibt darüber: Was für Dichter braucht die Schweiz? Das gefällt ihm, das inspiriert ihn. Schüll will sich jetzt ans Schreiben machen. Da regt ihm die Mareike, die direkt vor ihm sitzt, plötzlich ganz diskret den Zettel hindern. Er beobachtet der Bucke, der am Lehrerpult hockt und Heft korrigiert und pflückt sich den Fetzenhäuschen Papier, wo zwischen Mareikes Finger voranschaut. Es ist eine abgerissene Seite aus dem Heft. Annie hat noch keinen für an den Gimmerball, steht da. Unverkennbar Mareikes Schrift. Schül zuckt zusammen und sieht, wie sie kurz gegen hinten schaut, wie wenn sie sein Gesicht wettig sehen. Jetzt lüpft der Bucke sein schwarz-grau melierte Haupt und schaut über den Rand von Lesebrillen aus in die Klasse. Vermutlich hat er etwas gespannt, darum schreibt Mareike vor ihm scheinbar fleissig weiter und er, der Schül, tut auch, wie wenn er ernstig dran wäre. Aber seit der Nachricht ist seine Konzentration kurzzeitig gestört. Was mache ich jetzt? Ist das eine Anfrage? Steckt Annie selber dahinter oder hat Mareike sich das aus den Fingern gesogen?
Ich habe jetzt keine Zeit für Sättigs. Ich bin am Aufsatz schreiben,
ruft sie ihm in. Und gleich sollte er irgendwie reagieren, sonst verpasst er am Ende, wenn nämlich das Ganze doch ein Annie-Manöver ist, so in der Art wie dann das Treffen im Stremu, eine grosse Chance. Und so ergreift er die nächste Idee, die ihm zufliegt, und schreibt auf einen Zettel: Ich hab auch noch keine. Stelle mich zur Verfügung. Kannst ihr das bitte ausrichten? Er faltet das Blatt zusammen und wartet, bis der Bucke wieder in ein Heft versunken ist. Klopft der Mareike diskret auf den Rücken, sie hat es auch geahnt. weil sofort lenkt sie hinterher und nimmt den Zettel entgegen. Steckt ihn aber ohne ihn zu lesen in die Aussentasche von ihrer hellbraunen Ledermappe. Schül kann nur hoffen, sie vergessen ihn nicht. Allerdings weiss er, der Gewunder ist bei den Mädchen fast noch ausgeprägter als bei ihm und schreibt weiter im Text. Am 12. beim Lüten gibt er sein Aufsatzheft ab. Allerdings hat er auch schon das bessere Gefühl gehabt als er heute, dass ihm ein Aufsatz gelungen sei. Kapitel 14 Zusammen sein und dürfen. Zähne zu treffen, für sie selber zu fragen, was die Botschaft hat sollen, geht jetzt gerade nicht. Am Montag hat sie am 11. gegen Klavierstunde und die ist beim Igu daheim, ihren alten Villa, nicht weit von Döktis Haus. Darum muss man warten bis am Nachmittag am 4., wo die Mädchen von den 2 Sekunden aus dem Turnen ins gelbe Schulhaus zurückkommen. Muss wer weisen, ob die Mareike am Ende der Zettel schon zugesteckt hat oder nicht. Und erst in der grossen Nachmittagspause passt man dem Mädchen ab und wieder ist nichts. Schülber kommt zu hören, am 4. gäbe es in Sekunda B eine Englischprobe. Natürlich bleibt Zenny im Klassenzimmer für sich vorzubereiten, was anders. Und erst nach der 5. wartet Schül vor dem Klassenzimmer vor B, wo er hofft, jetzt sehe er sie endlich. Und schon kommt sie daher und mit wem? Mit dem Miles. Die zwei haben es vor englischer Übersetzung, sie vergleichen ihre Lösungen und lachen sich einen ab. Schül hat den Eindruck, es sei hier eben der zweite Garnitur. Darum sagt er nur schnell, Annie, los, ich warte dir beim vorderen Ausgang. Musst du noch etwas fragen? Und schon kehrt er um, nimmt der Garderobe seine blaue Windjacke und die Mappe und deckelt das Stegenhaus ab, geht das Velo holen. Mit dem fährt er um das Schulhaus um und wartet auf dem Trottoir, der vordere Ausgang gut im Blick. Ciao, Giulio, tönt es unter einmal von hinten. Schül dreht den Kopf. Zenny, wo mit Jeans zum Seitenausgang aus ist, bleibt neben seinem Velo stehen. Sie trägt beige, gehäuselte Stoffhose und eine grün-rote, glismete Jacke. «Salut, Annie», macht Schül. «Kann ich dich heim begleiten oder hast du noch mit jemandem abgemacht?» «Nein, habe ich nicht», sagt sie troch. «Und du wolltest mich ja noch etwas fragen. Damit sind sie schon am Laufen, es ist 4:45 Uhr, ein goldiger Spät-Oktobertag geht langsam zu Ende. Heute hat es beim Bugge einen Aufsatz gegeben zu einem Zitat vom C.F. Meyer. «Oder, ist dir gut gelaufen?» fragt der Lockenkopf. «Es geht so», macht Schül. «Gerade als ich so recht am Schreiben war, reckt Mareike mir ein Zettel hinterher, du hättest noch kennen für einen Gimmerbau. Hat mir natürlich schön rausgebrungen. Ist das die Idee gewesen?» «Ja, woher?» lacht Zenny. «Ja, wenn er das einmal sieht. Aber doch nicht, für dass sie dir das sollte zu wissen tun. Für was auch? Du hast ja sicher längst den Eini angefragt. Der Gimmerball ist ja schon am 18. November. Bis jetzt habe ich mir wegen dem Bau noch nicht so Gedanken gemacht, meint Schül, wie wenn er es auf die leichte Achsel nehme. Bei einem Weg nicht so ein Tanztalent. Wenn ich ging, wäre es einzig wegen der Musik, weil die Blues Brothers auftreten. Gefallen dir die auch? Es ist nicht ganz mein Stil, schmunzelt Zenny. Aber zulassen, mag ich diesen Brüdern noch ganz gerne. Ja, yeah, sondiert Schül. Dann wär's dir also recht, wenn ich mit dir an den Bau komme. Ich glaube, ich hätte nichts dagegen, Giulio. Zenny bleibt stehen und richtet seine dunklen Märmeli-Augen direkt und lieb auf Schüls Gesicht. Bis jetzt haben wir es ja ging noch gut zusammen können. Und das Tanzen spielt für mich auch keine grosse Rolle. Hauptsache, wir könnten einst ausgiebig zusammen sein und dürfen. Er wird etwas rot, aber weicht ihren Blick nicht aus. Ich habe noch viel an dich gedacht in diesen Ferien. Hast du es streng gehabt? Fragt er. Ja, zum Teil schon, erzählt sie. Das Mütti hat eine böse Grippe verwutscht und noch eine Lungenentzündung bekommen. Die Brütsch ist ging noch am Abverdienen und ich hat den Laden ganz allein schmeissen. Und das vordere Wochenende hat es noch das erste Mal das Gerechte eingeschnitten. «Bei uns hat es nur geschifft, wie er soll», sagt Schül. Was Zenny da erzählt, macht ihm Teufel einen Eindruck. «Hast du denn noch ein bisschen Zeit gehabt für dich, für ein Buch zu lesen oder Klavier zu spielen?»
Unser Klavier ist wegen total verstimmt. Darum han ich müsse warten mit üben, bis ich wieder beim Doktor nicht noch war. Und gelesen han ich einfach z'Nacht im Bett. Zuerst die drei Groschen Oper, die du mir hast empfohlen. Danach die Schachnovelle, die wir jetzt beim Saarbach als Klassenlektüre durchnehmen. Und dann noch etwas auf Englisch von Thornton Wilder, aber ich weiss den Titel gerade nicht mehr.
Wilder kenne ich nicht, macht Jules. Und wie hat dir der Brecht gefallen?
Ich glaube, ich möchte mal die Musik zu diesen Songs hören. Oder vielleicht gibt es einen Klavierauszug. Aber auf jeden Fall hat es mir imponiert. Kennst du die Musik?
Ja, sagt Jules. Haben wir letzthin gerade eine Platte gekauft.
Kann er sie entlehnen, wenn du willst? Ja, gerne. Da bin ich echt gespannt.
Ab allem berichten sind sie bei Dökt ins Haus angekommen.
So, ich muss gleich zur Nacht gerechnen. Um 6:30 wie wir essen.
Zenny tut die Gartentür auf, stellt sie Mappen ab und schaut Jules fest in die Augen.
Ade, Giulio, sagt sie.
Und blitzschnell fällt sie Jules um den Hals und drückt ihm ein festes Mündchen auf den Mund.
Wir müssen nicht warten, bis am Gimmerball füreinander zu zeigen, dass wir zusammengehören. Habe gute Zeit und zeig dich um jenest.
Damit ergreift sie ihre Mappen und tänzelt dem Haus zu. Jules kann nur noch rufen.
Also, ciao, Annie! Und merci!
Und statt auf das Velo zu steigen, stösst er es weiter gegen Heiz zu, wie wenn Zenny noch neben ihm lief. Erst, als er auf die Oberlandstrasse vorkommt, steigt er auf und fährt Heiz zu, wie in einem Traum.
Ob er am Donnerstagnachmittag zu ihrer Heim kommt, drei Groschen Oper hören, fragt Zenny am Mittwoch der grossen Pause.
Und wenn er Zeit hat, könnt er dir gerade helfen, zu Nacht machen. Und mit dem Dökti zusammen bei ihnen essen. Die haben schon lange gesagt, sie wette diesen freundlichen jungen Mann gerne mal näher lernen kennen.
Sofort sagt Jules, ja klar, das ist eine prima Idee.
Aber jetzt ist er ziemlich nervös, weil daheim kann er natürlich nicht mehr irgendeine volle Ausrede bringen. Er sollte jetzt endlich sagen, er habe etwas mit dem Trummer Enni. Jedenfalls haben sie zusammen abgemacht für einen Gimmerbau. Und überhaupt sei sie ihm schon seit der Studienwoche sympathisch. Wahrscheinlich sei er sogar in sie verliebt. Nur weiss er nicht recht, wie er das den älteren Vater gerade so klar machen soll. Irgendwie täuscht es ihn, es braucht dazu eine ganz bestimmte Gelegenheit. Und heute, an diesem Mittwochabend, ist weit und breit nichts herum, wo nach so einer Gelegenheit aussieht. Und das liegt ihm ziemlich schwer auf dem Magen.
An diesem Mittwoch hat der Vater wie gewöhnlich seine Abendschule, darum isst er früher. Die Familie trifft sich ohne ihn zum Znacht. Es gibt Kaffee Complet, wo die heissen Ankenschnitteli mit Käse und Konfitüre. Natürlich nicht miteinander, sondern abwechslungsweise. Die Mutter, Ruth und Erika sind heute nicht ganz gesprächig. Jules kätschert etwa eine Viertelstunde an seiner Botschaft um und sagt dann plötzlich, morgen Abend bin ich dann weg. Eine von der Parallelklasse hat mich gefragt, ob ich mit ihr könnte ich auch drei Groschen Oper hören. Weisst, die Platte von Brecht.
Darf man noch wissen, wer es ist und wo sie wohnt, fragt Trudi, wo hellhörig geworden ist.
Ja, Zenny Trummer, ob ihr Frau Dr. Weiss ins Zimmer hat.
Aha, das stimmt's auch so, dass du mit der nach Gimmerbau gehst, fragt Trudi.
«Woher ist jetzt das wieder?» macht Jules ein bisschen pikiert. Und Erika ruft, «An was für einen Gimmerbau?»
«Alle zwei Jahre gibt es im Schulhaus einen Gimmerbau», sagt der Brütsch und wird langsam unleidig. «Heuer ist wieder einer, am 18. November.»
«Ist denn das wieder Winterbau?» fragt Ricky weiter. «Wo man eine muss einladen und dann mit der geht?»
«Nein, nicht ganz», sagt jetzt Ruth.
Am Winterbau muss man, glaub ich, eine haben, gell, Schül? An Gimmerbau kann man auch alleine gehen. Nur ist das nicht gerade besonders spannend.
Aha, gell? Es ist schöner mit meinen Schätzeli, lacht die Zwölfjährige und schweigt vielsagend.
Schül wartet ab, was die Mutter zu all dem meint.
Weisst, Erika, sagt jetzt Rudi, man kann auch jemanden für einen Bau einladen, ohne dass man ihn gerade als Schatz hat.
Und wenn Jules zu dem Enni eine Platte hören will, dann heisst das doch nur, dass sie die gleiche Musik gut findet und nichts weiteres. Gell, Juri?
Und Jules,
der nicht erwartet hat, dass ausgerechnet die Mutter im Kegeln aus dem Feuerholz schnauft auf. Aber natürlich, Mutti, das heisst wirklich noch gar nichts. Und weisst, Zenni tut gäng am Abend für seine Schlummer Mutter zu Nacht kochen. Da helfen ihm der und kann dann noch gerade Bienen essen. Muss einfach dann nachher von dort aus direkt in die Tee gehen. Jetzt ist das Rudi ein bisschen überrumpelt, aber wie gäng probiert der Sach die beste Seite abzugewinnen und sagt, «Henu, hoffentlich lernst du noch ein bisschen kochen dabei. Weisst, Juri, Frau Dr. Wiesen ist eine Respektsperson. Die bringt dir dann schon bei, was Anstand gegenüber einem Mädchen bedeutet.» Die Ruth schaut die Schül vor Seite her an und grinset. Und Erika fragt nur, «Mensch, der Juri hat daheim keinen Anstand gelernt. Wir dürfen ihm auch gerne Anständigen.» «So habe ich es natürlich nicht gemeint», macht jetzt Rudi fast ein bisschen verlegen. «Ich wollte nur sagen, die Frau Dr. Wiesen hat mein volles Vertrauen, wenn es um einen Umgang mit dem anderen Geschlecht geht. Schliesslich ist sie Frauenärztin.» Das tönt wie ein Schlusswort. Darauf aber fängt das Kind an, mit der Ruth zusammen das Geschirr abräumen. Die Erika wäscht ab. Ruth und Schül nehmen ein Abtrocknetüchli in die Hand. «Wir könnten wieder mal eins singen», sagt Schül. Und stimmt an. «Es ist mir alles ein Ding, ob ich lach oder sing.» Die zwei Mädchen singen mit. Und im Trudi sein Sopran tönt plötzlich auch noch rein. Und bei der Stelle, was heisst, «Wo mein Herzli ist zu, es kann mir's nie mehr auftun, als ein einziges schlaues Mädeli hat das Schlüsseli dazu.» Denkt Schül das erste Mal, das Mädeli wär bei ihm alle schon am ehesten das Trummer-Emni.
So, Leute, das wär's gsi für heute. Gleich schon kommt der nächste Abschnitt. Hat sich gefallen, schreibt mir's. Es nimmt mich Wunder, glaubt mir's. Vor allem, leset, tut nicht zu wüst. Jetzt lebt wohl und tut nicht zu wüst. Euer Hans-Jürg Zink.